Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo.
Hallo, ich bin Markus Keckenmeister und du hörst die neue Episode, die Nummer 33 im GoNeo Webhosting Podcast. Man könnte ja eigentlich auch sagen, dass der Cloud-Podcast in die Grenzen sind, da schon ziemlich fließend. Und warum ich das meine, darum geht's heute in dieser Episode. Das hier ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, die Erfolg mit ihrer eigenen Webseite haben wollen, die ihre eigene Webseite machen und dann natürlich viele, viele User da drauf haben wollen oder Produkte verkaufen wollen oder Leads haben wollen. Wer will das nicht? Also hier geht's um, ja, in letzter Zeit gar nicht mehr so oft, aber heute ist es wieder Thema, um Domains, um Hosting, um Server, um den Begriff Cloud und auch um Online-Marketing. Das haben wir in den letzten Wochen oft abgehandelt. Um Online-Marketing, das man mit Bordmitteln realisieren kann, ohne dass man gleich die ganz großen Geldkoffer bei Dienstleistern vor die Tür stellen muss, bei Agenturen oder so, ne, und sagt, mach mal und ruf erst wieder an, wenn du fertig bist oder so. Also, heute an alle, die zum ersten Mal dabei sind, willkommen an Bord und bitte nicht vergessen, diesen Podcast hier zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bitte bewerte diesen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wer ist GoNeo? Vielleicht noch ein paar Worte zu uns und auch ein kleiner Werbeblock. Wir sind ein Webhoster in Deutschland und auch nur in Deutschland mit brutal günstigen die E-Domains und Webhosting-Paketen. Dafür sind wir bekannt. Der Einstieg ins Hosting ist bei GoNeo ab 2,99 € im Monat möglich. Es gibt größere Pakete, klar, aber 2,99 € ist der Einstiegspreis bei uns. Es gibt noch eine kleine Setup-Gebühr, die bei den Erstverträgen da beim Abschluss der Verträge dazukommt. Das ist nochmal 4,99 € im Monat, einmalig, aber nur am Anfang. Und wenn du dich mal ein bisschen umschaust, dann wirst du sehen, es ist wirklich eine geringe Setup-Gebühr, 4,99 €. Und wichtig ist zu wissen, dass diese 2,99 € pro Monat dauerhaft gelten. Es ist also nicht so, dass man erstmal einen geringeren Preis hat, ne? Und so nach 3, 6, 12 Monaten kommt dann so ein Sprung und es wird teurer. Nein, 2,99 € pro Monat dauerhaft beim Abschluss eines 12-Monats-Vertrags und du hast alle Features drin, die du brauchst. Du bekommst von uns eine Domain, eine E-Domain, du bekommst von uns viel Webspace, du hast die Möglichkeit, ein SSL-Zertifikat da einzurichten, du hostest auf SSD-Speicher, die Datenbank. Du hast die Möglichkeit, PHP-Skripte einzusetzen oder was in Python oder Perl zu schreiben. Und wenn du sowas fahren möchtest wie WordPress, Joomla, Typo3, Drupal, kein Problem, es läuft und lässt sich auch ganz schnell aufsetzen. Also wir haben da ganz viele Anwendungen auch schon vorbereitet. Du musst GoNeo Klick Start nehmen, dann brauchst du nur Klick, Klick, Klick machen und wenige Minuten später ist diese Anwendung dann auch aufgesetzt. Wenn du dieses Angebot mal angucken möchtest, geh zu http://goneo.hosting. Das ist ganz einfach, GoNeo in einem Wort, Hosting. Hosting ist die Top-Level-Domain, also GoNeo.hosting. Ja, Facebook, Cambridge Analytica und kein Ende. Vielleicht hast du es ein bisschen verfolgt. Nun war Mark Zuckerberg ja auch vorm US-Senat und ist da befragt worden. Ich finde ja, das Lustigste an dieser ganzen Geschichte sind so diese Memes, die jetzt so durch die sozialen Medien fliegen. Ich habe da was gesehen. Da hat einer die Figur, kennst du bestimmt, ne? Lieutenant Commander Data aus Star Trek The Next Generation, hat er auf Zuckerbergs Bild gefotoshoppt, so bei der Anhörung. Also es ist jetzt sozusagen das Gesicht von Mark Zuckerberg da und ganz erkennbar auch die Uniform von Data. Und dann haben die im Senat doch immer so ein Schild vor sich, steht der Name normalerweise drauf. Das hat der Photoshopper da auch geändert, hat drauf geschrieben, Mr. Data Accumulator hat auf das Namensschild geschrieben. Das ist sehr lustig. Ich verlinke es mal in den Shownotes, wenn es irgendwie geht. Es war auf Facebook und bei Mashable erschienen. Kannst du ja mal angucken. Ich denke ja, so im Zuge dieser ganzen Affäre oder dieses, in Anführungszeichen, ne, Skandals, sind viele erstmal darauf aufmerksam geworden, wie Facebook da so arbeitet. Oder nicht nur Facebook. Also was man mit diesem riesen See, und See ist da gar nicht der richtige Vergleich, mit diesem Meer an Daten, das Bild passt besser, mit diesem Datenmeer da so machen kann. Zielgerichtete Online-Werbung, zielgruppengenaues Targeting, klar, nichts Neues. Eigentlich so aus Marketing-Sicht eigentlich auch ganz toll. Ja, so funktionieren Facebook und auch Google und auch andere Online-Netzwerke. Gibt noch nicht mehr so viele, aber das funktioniert so. Das ist Online-Marketing. Dafür bekommst du halt eigentlich auch zielgerichtete Werbung. Musst nicht alles angucken. Das kann sich immer wieder ändern. Also die EU hatte einiges in Vorbereitung. Wollen wir mal gucken, was da kommt. Aber momentan ist es so. Also kannst halt sehr, sehr genau die Werbung aussteuern. Und die User stellen die Daten im Prinzip auch selber bereit. Ich habe da auch mal was dazu geschrieben im GNU-Blog, das ist aber auch schon ein paar Monate, vielleicht auch schon ein Jahr her, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich suche das nachher nochmal raus und verlinke das auch mal in den Shownotes. Ja, ich komme jetzt darauf, weil wir hier auch Themen aufgreifen, die mit Social Media zu tun haben, weil wir ja auch hier über Dinge reden, die ja du vielleicht auch so in SEO-Podcasts hörst oder in Online-Marketing-Podcasts, da gibt es ja auch einige. Einfach deswegen, weil sich die Bereiche bei uns so vermischen im Webhosting-Bereich. Ne? Also das ist ja vielleicht auch das Charakteristische. Im Webhosting-Bereich hat man es ja oft mit, ich sag mal, kleineren Firmen oder Organisationen zu tun, auch mit Alleinselbstständigen, mit SME, wie man auch sagt, also Small Medium Enterprises, kleine Büros, 3-4 Leute. SME könnte man auch übersetzen mit KMU auf Deutsch, ne? Kleine und mittelgroße Unternehmen. Ja, wenn man so Mittelstand sagt, dann kann das aber auch so in eine falsche Richtung jetzt gehen. Also ich mag das Wort Mittelstand jetzt nicht so unbedingt. Zum einen, weil es mittelmäßig klingt, ja. Und zum anderen haben wir in Deutschland eigentlich auch keinen Adel mehr und auch kein Ständesystem. Deswegen auch keinen Mittelstand, ja. Wir haben keinen Hochstand oder Niedrigstand oder so. Also was soll das? Und wir haben auch kein Kassensystem. Also dieser Mittelstandsbegriff wird auch angewendet für Firmen bis zu 250 Mitarbeitern. Das sind eigentlich im Prinzip schon große Firmen. Jetzt mal so aus dieser Perspektive. Mit 50 Millionen Euro Jahresumsatz giltst du noch als mittelständische Firma. So, und Webhosting, wie wir es bei Goneo anbieten, ist schon für Alleinselbstständige interessant. Für Leute, die es einfach auch so machen, für Privatleute auch, ja, die es einfach mal so ausprobieren wollen, mal was starten wollen, können ein Mitarbeiter dabei sein, können 15 Mitarbeiter dabei sein und Umsatzgröße, ich meine Schuss ins Blaue, ich sag mal so 15.000 bis 150.000 Euro Jahresumsatz. Für diese Target Group ist Webhosting, würde ich mal sagen, interessant, so 2,99, 5,99, vielleicht auch was um die 20 Euro pro Monat. Ne? Also genau da wollte ich heute mal etwas reingehen, also heute sind wir mal ein bisschen technischer hier unterwegs. Vielleicht mal ein bisschen so von top-down. Ne? Also mit typischen Webhosting-Produkten kannst du halt das Web erschließen, ne? Die Möglichkeiten des Webs erschließen, die Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologien nutzen, modernes Marketing machen. Das ist schon so eine Art, ich sag mal, Enabler-Technologie. Die ist so 1990 herum entstanden und ist auch mit dem Web gewachsen und die Angebote sind mit dem Web gewachsen und haben sich professionalisiert und sind heute richtig gut. Und das Schöne daran, an diesem Webhosting ist, dass damit grundsätzlich jede die Möglichkeit hat, im Internet irgendwas zu machen, so wie sie eben auch ein großer Konzern hat. Mal abgesehen jetzt von der finanziellen Ausstattung oder so, ne? Natürlich so Konzerne mit Milliarden und Millionen unterwegs, aber die Basistechnologie, die ist identisch. Also es gibt die Webstandards und die nutzt er im Webhosting genauso, wie es auch der Konzern nutzt. Also da herrscht ein bisschen was wie Chancengleichheit noch im Web und im Internet. Und das hat Webhosting ermöglicht. Damit konntest du und kannst dir Dinge erschließen, die früher, 80er Jahre oder so, jetzt mal nicht so ohne weiteres machbar waren für einen Einzelkämpfer. Also du hast ein kleines Team, hast eine Idee, eine Geschäftsidee und bringst sie online. Fertig. Ja? Also du konntest früher keinen Blog machen. Du hättest es auf Papier drucken müssen und das irgendwie verteilen müssen oder per Post schicken. Das ging doch gar nicht. Ja? Heute willst du einen Blog machen, mach einen Blog. Wo ist das Problem? Ja, und was jetzt uns angeht, Webhosting bei Goneo, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass die Zugänglichkeit so einfach wie möglich zu machen. Deswegen auch der Claim, so einfach ist das. Ich will jetzt auch hier nicht nur über Goneo reden, aber das ist nun mal hier der Ausgangspunkt. Also wir sagen halt, okay, einfach zugänglich, einfach, ohne Ballast, no Bullshit, no Frills. Das ist so das Credo, was bei uns so die Produkte trägt. Und in den 2000er Jahren, nicht mehr unbedingt in den Nullerjahren, ich sag mal so um die 2010 rum, 2009, 2010, kam das Wort Cloud Computing auf. Und damit haben uns auch Kunden mit der Frage konfrontiert, Cloud Computing da, Webhosting hier, was ist jetzt der Unterschied, wie gehört das zusammen oder ist das ganz was anderes, wie passen die Begriffe da rein, Webspace und Datenbank und Domain und E-Mail, ja, was soll das eigentlich, ne? Sollte ich nicht lieber einen Cloud-Server haben, was ist mit Webhosting? Also, lassen wir uns mal ein bisschen systematisieren. Zunächst mal nur die Begriffe Cloud und Hosting oder von mir aus auch Webhosting. Das verschwimmt irgendwo. Und wir gehen mal ganz auf die Helikopterperspektive. Schon einfach mal so auf beides. Ja, und auf beides gleichzeitig. Und wir sehen ein und dasselbe eigentlich. Also die Strukturen sind schon sehr, 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 sehr ähnlich. Also Cloud ist Hosting, Hosting ist Cloud. Hat miteinander sehr, sehr viel zu tun. um jetzt mal stärker über Cloud zu sprechen, also wenn man von Cloud spricht, so in diesem Informationstechnologiebereich, dann redet man oft von virtuellen Systemen, von ja, Computersystemen, die eine gewisse Leistung haben, die man jederzeit skalieren kann, nach oben, nach unten, also verändern kann, on the fly, wie man da sagt, per Software, per Klick. Man hat ein Betriebssystem und in diesem Betriebssystem sind auch schon Anwendungen drin, zum Beispiel ein Webserver-Software, Apache zum Beispiel, oder auch eine Anwendung wie WordPress kann da schon drin sein, das nennt man dann Stapel, ein Stack. Ja. Diesen Stack kann man fertig beziehen, es gibt Open-Source-Stacks, die sind fertig eingerichtet, die musst du dann nur auf diesen Cloud-Server schieben und dann klickst du Start und dann läuft dieser Server und alles andere ist schon vorkonfiguriert oder ist schon Teil dieses Stacks. Also da steckt ja auch die Konfiguration dann auch schon drin. Das ist eben die neue Entwicklung dabei gewesen, so ab 2009, 2010. Der Begriff selber, woher der wirklich kommt, also ich kann mich nur erinnern an so Schemazeichnungen, mit denen man so technische Systeme plant oder virtualisiert, ja. Alles, was nicht direkt und eindeutig verbunden ist und mit Strichen verbunden werden kann, das hat man in so Darstellungen oft als Wolke abgebildet. Also man hatte halt hier eine Einheit gehabt, auf der einen Seite eine Einheit auf der anderen und die haben miteinander kommuniziert, aber nicht direkt, sondern über so eine Wolke, da gingen halt die Striche dann in die Wolke. Und galt halt insbesondere für Verbindungen über das Internet. Und das Charakteristische am Internet ist ja, dass das, was übertragen werden soll, in kleine Pakete aufgeteilt wird, in Internetpakete sozusagen. Die bekommen dann immer so eine Adresse, bekommen auch eine Seriennummer, damit sie dann am Empfänger wieder richtig zusammengesetzt werden können. Und dann können die unterschiedliche Wege nehmen. Also es ist nicht klar, über welches Kabel die da laufen, weil die können theoretisch über ganz, ganz viele Kabel laufen. Das hat man auch extra so gemacht, damit man da eine gewisse Redundanz reinbringt. Wenn irgendwo eine Verbindung oder ein Bauteil oder sowas ausfällt, ein Router, ein Switch oder sowas, dann können die Pakete ganz schnell andere Richtungen nehmen. Kann dann vielleicht unter Umständen mal länger dauern, das kann man auch merken, ist diese Woche wohl auch passiert im Zusammenhang mit dem D6, mit dem Internetknoten, da gab es wohl ein Problem, dann wurden die Pakete langsamer vermittelt, ja, das kann dann schon mal passieren, aber grundsätzlich hat man eine gewisse Redundanz da drin, aber man weiß halt nicht, über welche Verbindung jetzt diese Informationen exakt laufen und deswegen zeichnet man es da so als Wolke und nicht als direkte Linie. Und ich würde mal sagen, weil man das nicht so genau kennt, was man am Ende zu tun hat, hat man Cloud Computing immer so ein bisschen auch als Wolke visualisiert. Und da ist der Begriff halt gekommen. Ja, also das ist jetzt so meine Privaterklärung dazu. Ich musste echt nochmal genauer nachlesen. Also eine ganz klare Erklärung habe ich jetzt auch noch nicht dazu gefunden. Was aber passiert ist in diesem Schritt, also man hat mit diesem Sprechen von Cloud Computing hat man so die festen Hardware-Eigenschaften rausgenommen. Also man kümmert sich nicht um die Hardware, um die Hersteller, was das konkret ist, ob das jetzt von Hersteller A, B oder C ist oder so. Und war eigentlich egal. Also nicht für das Angebot sozusagen. Klar, muss am Ende dann irgendwo müssen Server stehen, die dann mit Prozessoren und Festplatten arbeiten, ist völlig klar. Aber auf Angebotsebene hat das dann keinen mehr interessiert. Man sagt ja auch Serverless Computing, man braucht keine eigenen Server mehr bei sich im Rechenzentrum stehen haben, unten im Keller oder so, womit die Firma sozusagen betrieben worden ist, sondern das ist irgendwo auf der Welt, können Rechenzentren stehen und da wird es halt alles ausgeführt und man weiß es hinterher auch nicht mehr so. Es ist nebulös, es ist cloudy, es ist ne? Cloud Computing halt. Also ich denke mal, dass der Begriff dann daher kommt und jetzt ging es eigentlich nur noch um so Eigenschaften, wie viel Speicherplatz ist da, wie ist das System angebunden, also mit welcher Bandbreite, wie schnell arbeitet das mit dem Internet zusammen, welches Betriebssystem ist da drauf installiert oder welche Option habe ich, ein anderes Betriebssystem zu nutzen, ne? Wie viel Arbeitsspeicher kann ich für mich reservieren, solche Dinge halt. Natürlich, wie gesagt, steckt dahinter auch Hardware, also echte Server und um das ein bisschen abzugrenzen, es gibt halt diese virtuellen Server und es gibt die physikalischen Server. Und wenn wir jetzt vom physikalischen Server sprechen, dann meinen wir richtige Hardware, die man anfassen kann, ausbauen kann, einschalten kann, ausschalten kann. Ne? Das ist so das Physikalische dabei. Deswegen ja, hat sich halt so eingebürgert. Also physikalische Server werden virtualisiert und aus einem großen physikalischen Server kann man mehrere virtuelle Server formen, sozusagen. Ja? Also mit eigenem virtuellen Prozessor und mit abgetrenntem Arbeitsspeicher. Beim Shared Hosting, also beim klassischen Webhosting, die Begriffe sind ja fast Synonym ist das eigentlich ähnlich. War ja auch früher da, diese Technologie. Da hat man es auch mit einem großen physikalischen Server zu tun, der dann aufgeteilt wird. Zwar nicht in lauter kleine Server, aber ja, viele Kunden können darauf gehostet werden, auf diesem großen physikalischen Server, und jeder bekommt einen Teil des Festplatten-Speicherplatzes als Webspace. Und dann werden halt, wenn Anfragen kommen, werden die halt nacheinander abgearbeitet. Ja? Also der Arbeitsspeicher des physikalischen Systems ist für alle Einheiten da, auch die Prozessorkapazität. Die anstehenden Aufgaben werden, ja, wird man so halb nacheinander, halb parallel abgearbeitet, was die Technik eben so hergibt. Ne? Es gibt auch parallele Prozesse. Aber das ist auch nicht schlimm. Das bekommt man auch nicht mit, weil die meisten und die allermeisten Webseiten werden auch nur ganz, ganz gelegentlich aufgerufen. Das ist tragisch, aber das ist leider die Welt, in der wir leben. Würde man jetzt die ganzen wenig besuchten Webseiten alle auf einen eigenen Server legen, auf, was weiß ich, auch nur auf einen eigenen PC legen, das wäre eine riesen Ressourcenverschwendung und das könnte man sich gar nicht leisten. Also vom Stromverbrauch her. Und dann muss es ja auch gepflegt werden, da müssen Updates drauf oder sowas. Das wäre im Prinzip nicht bezahlbar. Also diese Art, Inhalte auf einem geteilten System bereitzustellen, ist extrem günstig, viel, viel günstiger, und damit ist diese Technologie Shared Hosting eben auch für jeden im Prinzip für kleines Geld zugänglich. Und wenn man sich mal so überlegt, na, bei Guneo 2,99 € im Monat für gemietete Serverkapazität, man muss keine eigene Hardware kaufen oder leasen oder so. Also nur jetzt auch mal im Vergleich zu anderen Kommunikationsprodukten, zu Streaming-Angeboten, ne? Die sind alle viel, viel teurer. Oder Mobilfunktarifen mit ein paar Gigabyte Datentransfervolumen aus dem mobilen Netz oder so per LTE. Ja, und 2,99 € ein Webhosting-Paket. Das ist auch in so einem, ja, konsumentennahen Vergleich schon extrem günstig, finde ich. Und diesen Vorteil hat man in Deutschland. Das ist nicht überall auf der Welt so, natürlich nicht. Das war auch lange Zeit in den USA nicht so. Die haben jetzt aufgeholt, ja, aber auch dort waren so Webhosting-Pakete eigentlich im Vergleich zu Deutschland verdammt teuer. Ja, bei Guneo, wie gesagt, bist du ganz vorne mit dabei. Wir geben diese Vorteile natürlich an die Kunden weiter. Das machen wir seit über einem Jahrzehnt, seit 12 Jahren jetzt. Also Guneo gibt es seit 2006, jetzt 2018, ja, 12 Jahre. Da kannst du davon ausgehen, jede Schraube, jede Einstellung, alles, ja, ist da optimiert. Auch die Leute, die das administrieren, die kennen sich aus, es läuft. Gilt auch für den Support, ist jetzt nicht irgendwo ein Callcenter mit so einem Gesprächsleitfaden oder sowas schnell gebrieft, sondern die Leute sind da wirklich drin. Und mit Webhosting kannst du auch viel machen. Das sind ja im Laufe der Zeit sind so richtig, richtig, richtig coole Anwendungen entstanden, wie WordPress, Joomla, Typo3, Drupal. Ja, das ist für Webhosting-Accounts heute gar kein Problem mehr. Das war nicht immer so, sondern es gab Zeiten, da musste man zum Beispiel für Typo3, das war da so ein Kandidat, musste man ganz spezielle Konfigurationen da bereitstellen auf dem Server, sonst hat man diese Anwendung einfach nicht zum Laufen bekommen. Das ist heute aber gar kein Problem mehr. Ja. Also auch OwnCloud oder sowas ist alles nichts Schlimmes. Problematisch kann es nur werden, wenn aus irgendeinem Grund richtig, richtig, richtig viele Anfragen gleichzeitig kommen. Dann kann so ein Server in Bedrängnis geraten, wie alle Server, übrigens Cloud-Server auch. Das sind eben, ja, bekannt sind so diese DDoS-Attacken, Distributed Denial of Service-Attacken, die haben genau dieses Ziel, so einen Server lahmzulegen. Ja? Und ja, es kann auch so mal passieren, dass eine Webseite da besonders stark abgefragt wird, weil irgendwo der Link in einem Online-Magazin, das sehr, sehr starke Reichweite hat oder was angebunden ist oder so. Also gibt schon mal so Ausnahmefälle, aber eigentlich ist zwar schade, aber Webseiten werden in der Regel nicht so oft abgerufen. Es gibt einige wenige, die sehr, sehr stark frequentiert sind, und dann wird es so richtig schnell longtailig, wie man so vom Internet eben kennt. Es ist schwer, jetzt allgemeine Zahlen zu nennen, aber ich sag mal so 20, 50 Besucher pro Stunde pro Website sind überhaupt gar kein Problem für Shared Hosting. Es können auch 1000 Besucher pro Tag sein auf einer Website, das ist auch nicht das Problem. Es kommt halt immer so drauf an, wie sich das verteilt, ja, und was die User da tun. Also wie hart die Maschine da wirklich arbeiten muss im Sinne von Skripte ausführen, Laufzeit und so weiter. Ja, auch jetzt ein anderes Beispiel. Wir haben hier diesen Podcast-Generator, mit dem wir diesen Podcast hier generieren und ausliefern. Der liegt auf einem ganz normalen Shared-Hosting-Kunden-Account. Da läuft ein bisschen PHP, aber vor allem erzeugt das halt Zugriff auf den Webspace. Also es werden Datentransfers bereitgestellt, Downloads, und der Server ist überhaupt nicht gestresst. Und ja, das ist jetzt natürlich völlig konträr mit dem Bestreben, dass man ja als Betreiber einer Webseite die Besucherzahlen nach oben treiben möchte. Man möchte möglichst viele Besucher auf seiner Webseite haben. Dafür macht man das. Also man investiert in der Webseite Zeit, Geld und dann soll auch ein bisschen was rumkommen, ist klar. Also Online-Kundenkontakte, man möchte Lead-Generierung machen, man möchte diese Leads auch versorgen mit weiteren Informationen, Newsletter schicken, Lead-Nurturing machen, wie man da sagt, und ähnliches. Aber auch dazu kommen wieder Episoden, wenn wir aus diesem technischen Bereich dann wieder draußen sind. Es geht halt heute mal so ein bisschen um die technischen Voraussetzungen. Und wenn wir jetzt auch vergleichen, hier Hosting, da Cloud, wir haben es immer wieder mit den gleichen Standardkomponenten zu tun. Wir haben es mit Speicherplatz zu tun, da halt im Webhosting-Bereich hauptsächlich als Webspace oder Mailspace, ja, als Webspace hauptsächlich benannt wird. Dann reden wir über Speicherplatz für Datenbanken. Das kann sein, ist meistens so bei einer typischen Webhosting-LAMP-Konfiguration ist das oft MySQL, kann man aber auch MariaDB nehmen. Also LAMP steht für Linux, Apache, MySQL, PHP ist also eine feststehende, standardmäßige Konfiguration, hat sich so eingebürgert. Ja, und zusätzlich hat man halt ja immer mit einem Betriebssystem zu tun, egal ob man jetzt was im Webhosting-Bereich oder im Cloud-Bereich macht. Also man braucht irgendwas wie Ubuntu, CentOS, Debian oder auch ein Produkt von Microsoft, was als Betriebssystem funktioniert, Windows halt, ne? Oder ja, man braucht auf jeden Fall auch eine Webserver-Software. Das ist bei uns im Regelfall Apache. Man könnte sich aber auch Nginx oder andere Webserver-Software vorstellen. Ja, und dann braucht man immer auch eine Domain, wenn man was Online-mäßiges machen möchte für das www. Man braucht auch E-Mail-Speicherplatz, der abgetrennt sein sollte vom Webspace. Schön ist auch, wenn man so eine Webmail-Oberfläche schon mit installiert hat. Und das ist alles in einem Webhosting-Paket und es ist also ein rundum sorglos Ding. Und das ist für kleines Geld eben heute zu haben. Das kann man natürlich auch so im Cloud-Bereich haben, nur ist es da eben nicht so dermaßen standardisiert. Also man hat da vielleicht so feststehende Konfigurationen oder Stacks oder so, aber nach innen und außen ist das aber nicht unbedingt abgesichert, um genau jetzt für WordPress eine völlig sichere Umgebung bereitzustellen oder so. Also da muss man dann selber ran und das sollte man sich dann eben auch ein bisschen auskennen. Und dieses Auskennen, dieses Expertenwissen, das braucht man halt im Webhosting-Bereich nicht. Zwar kannst du dir jetzt nicht das Betriebssystem aussuchen, aber wenn es darum geht, dass du jetzt WordPress oder Joomla darauf einsetzen möchtest, dann interessiert dich eigentlich das drunterliegende Betriebssystem gar nicht. Das ist keine Frage, die sich da stellt, es läuft. Um jetzt nochmal auf die Systematik zu sprechen zu kommen. Cloud Computing ist jetzt nicht nur, weil es jetzt vielleicht so klingt, dafür gedacht, Webinhalte bereitzustellen oder Apps zu realisieren oder so oder zu betreiben. Also gibt viele, viele andere Szenarien für Cloud Computing. Also das können umfangreiche Berechnungen sein, die man eben nicht mehr mit einem PC oder mit einem Workstation machen kann, sondern wo man viele, viele, viele Rechner braucht, die mit denen dann zusammenarbeiten, um eine große Berechnung auszuführen, Big Data mäßig. Na, auch dafür eignet sich Cloud Computing. Da hat natürlich dann das Webhosting nicht die Möglichkeiten, nicht die Kapazitäten, um das bereitzustellen. Ja, und den Bereich nochmal bis so in diesem Managed Hosting, sagt man ja oft, aufzuteilen. Managed Hosting heißt, jemand, ein Dienstleister, kümmert sich darum, ein System bereitzustellen, auf dem du irgendwas machen kannst. Das kann jetzt so im einfachsten Fall so Shared Hosting sein. Das ist unkompliziert, das ist einfach zu handhaben. Es ist günstig. Man kann aber auch sagen, okay, ich habe jetzt so ein großes System da in der Mache oder ich möchte ganz, ganz viele Sachen da betreiben. Dann sagt man halt, okay, ich brauche einen eigenen Server. Man kann da entweder so eine Hardware-Maschine hinstellen und sagen, okay, da ist halt nur ein Kunde drauf, der kann da auf diese Maschine machen, was er will, der wird niemanden stören. Oder man kann auch sagen, man nimmt dann auch wieder ein größeres System und virtualisiert das und stellt das als virtuellen Server bereit. Ja? Und auch dort ist diese virtuelle Umgebung dann abgeschirmt gegen, ja, also ist halt die Prozessorkapazität reserviert und es ist der Speicherplatz reserviert, der Arbeitsspeicher ist reserviert. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Und wenn man dann sagt, okay, der Dienstleister soll sich bitte darum kümmern, dass alles immer auf dem aktuellen Stand bleibt, dass das Betriebssystem immer upgedatet ist und so weiter, dann sagt man halt ein gemanagter virtueller Server. Genauso wie man sagen kann, einen gemanagten, dedizierten Server. Ja. Bei Gunio gibt es übrigens auch virtuelle, gemanagte Server. Die haben natürlich schon ein anderes Preisniveau. Das ist dann schon zweistellig pro Monat. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also wenn jetzt jemand so ein Angebot sucht, Webhosting, steht ja oft vor der Frage, welche Größenordnung brauche ich das denn, reichen denn 2,99? Und da kommt man vielleicht auf die Idee, so Vergleichsseiten anzugucken. Da gibt es ja viele im Web. Ich würde doch sagen, so Vergleichsseiten erfassen heute nicht mehr die Komplexität und die Vielschichtigkeit. Also auf der einen Seite ist es natürlich einfach, auf der anderen Seite ist auch für Vergleichsseiten schwer herauszuarbeiten, wo sind da eigentlich die Unterschiede. Also früher ließen sich solche Pakete doch dann etwas leichter quantifizieren. Das hat man dann oft mit der Anzahl der E-Mail-Adressen gemacht, die sich da einrichten lassen oder ähnlichen Dingen. Ne? Das ist heute nicht mehr so begrenzt. Also jetzt liest man ab und zu an auch Webspace-Obergrenze unendlich, wobei es einen unendlich da nicht gibt. Also irgendwo ist auch jedes System nochmal an einer Oberkante angelangt oder sowas. Aber in jedem Webhosting-Paket ist heute so viel Gigabyteweise Kapazität an Speicherplatz drin, dass man da keine Pain mehr hat, dass man da in Not kommen wird. Normalerweise will man auf dem Server, der da öffentlich zugänglich ist, auch nicht seine ganzen Dokumente, die man überhaupt irgendwie hat, ablagern, sondern eben nur das, was man eben online teilen will oder online zur Verfügung stellen will für User, die es abrufen sollen oder für, ja, am Beispiel von OwnCloud, wenn man das mit jemandem teilen möchte. Also es ist nicht wirklich ein Archiv. Das ist vielleicht auch nicht so dann das, was man unbedingt empfehlen muss. Es hat sich alles so ein bisschen drauf verlagert, wenn man heute von Webhosting spricht, dass man ja eine Webseite betreibt und eigentlich schon ein klares Ziel vor Augen hat. Also man kommt mit seiner Idee, das ist früher mal ein bisschen anders gewesen, haben die Leute so auch sich mal ausprobiert, ob sie dann nicht selber mal ein bisschen was zusammencoden, haben sich HTML beigebracht oder dann auch CSS oder auch ein bisschen JavaScript. Heute ist es dann oft so, Leute kommen mit der Idee und suchen dann vielleicht noch so eine Basis, entscheiden dann noch nämlich WordPress, wie 30% der Internet-Webseitenbetreiber sowieso, oder nehmen dann auch mal einen Baukasten, wie bei Goneo EasyPage oder Joomla oder Typo 3. Aber eigentlich steht schon im Vordergrund, ja, ich möchte was sagen, ich möchte einen Blog machen, ne? Ich möchte Reichweite haben, ich möchte Leads generieren, ich möchte Sales machen, weil ich einen Online-Shop betreiben möchte. Ja, wir wollen unsere Lead-Magnets platzieren, wir wollen Content-Marketing machen. Das ist heute fast schon immer so der Treiber dabei. Deswegen fangen Leute heute an, eine Webseite aufzusetzen oder eben neu zu machen. Und ja, darum geht es ja hier oft in diesem Podcast. Und dafür ist es dann völlig egal, ob auf dem Server nun als Betriebssystem Debian läuft oder CentOS oder FreeBSD, ist dann völlig egal. Das war Episode Nummer 33 im Goneo Webhosting Podcast. Heute mal mit ein paar technischen Dingen. Vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. 1. Und 2. Vergiss bitte nicht, uns 5 Sterne zu geben bei iTunes. Mein Name ist Markus Kerkenmeister. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Auch den Freitag überlebst du jetzt noch. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Würde mich freuen. Ciao.